Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Die Drese, da ist sie wieder. Folge 18.
Der volljährig.
Podcast. Wir sind volljährig.
Ja,
muss
endlich.
Man so, ist so, endlich, hat lang genug gedauert. Genau, der Podcast aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, wie immer und wenig überraschend mit Stefanie Drese.
Und mit Jan Farklas.
Und heute wieder mit einem Gast. Es geht so weiter, es ist schön, dass Sie hier sind. Es ist Stefan Zuz, der Chef oder der erste Vorsitzende des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern. Und er hat auch eine Erkennungsmelodie. Warum die so klingt, das erklären wir gleich. Moment. Das soll eine Posaune sein. Angeblich die berühmteste Posaunenmelodie, die ich finden konnte. Hab eben im Vorgespräch erfahren, die spielen zwar in einem Posaunenchor, aber sie spielen gar nicht Posaune. Erzählen Sie mal bitte.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Tatsächlich spiele ich im Posaunenchor meiner Kirchgemeinde, aber ich spiele Trompete seit nun mehr als 40 Jahren schon.
Ja. Okay, aber es ist ja auch ein Blechblasinstrument und gibt ja eine gewisse Verwandtschaft.
Das ist richtig, ja.
Also so ganz daneben lagst du nicht, Jan.
Nicht ganz, genau. Also, es geht heute, deshalb sind Sie unter anderem hier, um das Thema. Oder es geht um den Tag der Hausarztmedizin, der ist nämlich genau heute, obwohl man heute ja im Podcast nicht sagt, aber am 8.5. an diesem Tag der Aufzeichnung ist auch dieser Aktionstag, darüber sprechen wir, vertiefen wir auch gleich, aber wir steigen lockerer ein. Sie sind, wie schon erwähnt, Chef des Hausärzteverbandes MV, führen eine Gemeinschaftspraxis in Neubukow, also Allgemein- und Familienmedizin und wie schon erwähnt, geben Sie auch außerhalb der Sprechzeiten den Ton an. Und kurz mal die Frage, was ich gerne oder was man so gerne Ärzten oder Ärzte fragt, auf privaten Familienfeiern, wie oft kommt es vor, dass Sie Diagnosen ausstellen müssen am Kaffeetisch, ohne Termin?
Also Diagnosen tatsächlich eher weniger, aber es kommt schon vor, dass ich gefragt werde, wie ich zu bestimmten Behandlungen oder auch Diagnosefindungen stehe, wo ich dann versuche, eher erklärend wirksam zu sein, als jetzt, ohne dass ich jetzt genaue Befunde habe, dass ich eine genaue Anamnese am Kaffeetisch erheben kann, dort quasi in die Therapie und die Behandlung anderer Kolleginnen und Kollegen einzugreifen. Das möchte ich schon vermeiden.
Steffi, wie ist es bei dir? Musst du oft über Politik reden im Freundes- oder Bekanntenkreis, Familie? Wie ist das?
Naja, im Freundeskreis habe ich zum Glück noch ein paar Freunde, die ich nicht aus dem Politikumfeld kenne und die das auch respektieren, dass man auch mal eine Ruhezeit haben muss und nicht immer debattiert. Bei Familienfeiern kann ich mich allerdings an richtige Debatten erinnern. Ich komme aus so einer Ärzte-Lehrer-Familie. Also bei mir wurde schnell mal gesagt, guck mal, Steffi, hat da irgendwie einen Leberfleck? Guck dir den mal schnell an. Das wurde bei der Familienfeier nebenbei erledigt. Und da war ich schon mit meinem Jurastudium ein bisschen eine Aussätzige und da wurden schon die ein oder anderen Fragen, wie man denn Strafverteidiger werden kann und ja auch politische Dinge, als ich da eingestiegen bin, schon sehr kontrovers bei Familienfeiern diskutiert. Aber letztlich ging es bei uns häufig um verrückte Diagnosen, die natürlich immer anonymisiert erzählt wurden oder was Schüler alles so von sich geben. Also ich kann mich an sehr lustige Familienfeiern erinnern und von daher, da die Politikdebatten ja nicht immer zur Erheiterung beitragen würden, war ich da nicht ganz so viel als Entertainer gefragt.
Genau. Herr Zuth, Sie sind gefragt als Hausarzt, gut ausgelastet, wie läuft die Praxis?
Ja, ich glaube, wie alle Hausarztpraxen im Land gibt es genug zu tun. Das ist auch in Ordnung so, deswegen haben wir den Beruf ja ergriffen, weil es uns Spaß macht und es gibt ein paar Dinge, die uns nicht so viel Spaß machen, Stichwort Bürokratie, aber die hausärztliche Tätigkeit, das ist schon was wir eigentlich alle gerne machen.
Sie machen ja auch in diesem Moment gerade einen Hausbesuch, freundlicherweise. Wie sieht normalerweise so ein typischer Tag aus, so ein Arbeitstag für Sie von morgens bis abends, so kurz skizziert?
Also Sie sagten ja schon, ich arbeite in einer Gemeinschaftspraxis mit meiner Kollegin zusammen. Wir haben auch eine Angestellte, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Wir haben eine Ärztin in Weiterbildung und wir versuchen, die Bedürfnisse der Patienten insofern abzudecken, dass wir jeden Tag eine Akutsprechstunde anbieten, dass wir dann feste Zeiten haben für Patienten mit chronischen Erkrankungen, die wir zu Kontrolluntersuchungen einbestellen. Wir haben auch feste Zeiten für Vorsorgeuntersuchungen und wir haben eine Infektsprechstunde, die wir seit der Pandemie jetzt auch fest etabliert haben, wo wir die Infektpatienten relativ streng von anderen Patienten, vor allem denen mit chronischen Erkrankungen, trennen.
Ja. Du kennst die Praxis auch, Steffi?
Ja.
Du warst bei der feierlichen
Eröffnung
dabei, kennst die Räumlichkeiten, ist alles sehr schick geworden, ich habe es auch gesehen. Kennst aber auch viele andere Hausarztpraxen von innen, also von Berufswegen schon. Welche Stimmung nimmst du da so wahr? Wie erlebst du die Ärztinnen und Ärzte im Moment im Hausarztbereich?
Also gerade bei Hausärzten, glaube ich, da muss man schon nochmal ein ganz besonderes Herz für die Patientinnen und Patienten haben. Also Hausärzte kommen auch ganz schnell dazu, mir auch zu erzählen, dass sie ganze Familienverbünde schon lange betreuen. Also von Oma bis Enkelkind, alle sind in Behandlung. Man weiß, wo die Leute wohnen, man kennt das private Umfeld. Das ist schon etwas ganz anderes als die Behandlung von Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern. Meine eigene Hausärztin ist so, sobald ich da an der Tür bin, höre ich genau diese Bürokratie-Themen. Das wird mir dann auch vorgeführt und deswegen bin ich da auch gut drin und muss schon sagen, also diese Frage Bürokratie frisst eben ganz oft die Zeit, die eigentlich für dieses doch besonders Zwischenmenschliche bei Hausärzten notwendig ist. Was die Praxen angeht, also die von Herrn Zutz, das ist eine sehr, sehr moderne, ganz schicke, da gibt es aber auch ganz unterschiedliche. Letztlich fällt mir aber bei den Hausärzten immer auf, dass die sehr bodenständig, sehr patientennah sind. Also ich bin da gern unterwegs und bekomme auch mit, dass eine gewisse Bereitschaft, was diese Frage E-Rezept, wie löst man das und auch ein Verständnis dafür ist, dass nicht von Anfang an gleich alles funktioniert, verbunden mit einer gewissen Ungeduld, die ich nachvollziehen kann, dass solche Abläufe eben nicht die eigentliche Arbeit behindern dürfen.
Hausärzte hätten eine Lotsenfunktion, hast du mal gesagt, in MV. Wie war das gemeint?
Naja, letztlich dadurch, dass sie die Patientinnen und Patienten gut kennen, wäre mir ganz recht, wenn wir ein System haben, bei dem mit welcher Frage auch immer zunächst der Hausarzt drauf guckt und dann sagt, dieser oder jener Facharzt ist der Arzt, der angesteuert werden muss und dann auch die Diagnosen beim Hausarzt, bei der Hausärztin wieder zusammenlaufen. Das brauchen wir allein schon deswegen, wenn wir uns angucken, wie die Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten in den nächsten Jahren sein wird. Viele sind jetzt um die 60, gehen bald in den wohlverdienten Ruhestand und da muss einfach einer drauf gucken und sagen, so ist jetzt auch ein Facharztbesuch wirklich notwendig. Sonst werden wir die Frage der langen Wartezeiten dort kaum in den Griff bekommen. Das ist mit dieser Lotsenfunktion gemeint, wohl wissend, dass das nun nicht unbedingt bei allen Hausärzten Begeisterung auslösen wird, wenn sie immer, ich sag mal, diese Pförtner-Position da einnehmen müssen. Ich glaube aber, für die Patientensteuerung wird das notwendig sein müssen.
Es gibt diesen Aktionstag der Hausarztmedizin bundesweit erstmals, wird er veranstaltet. Herr Zutz, warum diese Aufmerksamkeit?
Na, wir haben ja gerade den Bericht der Ministerin gehört, wie die Hausärztinnen und Hausärzte vor Ort arbeiten. Regelmäßig still werden viele Probleme vor Ort gelöst, ohne dass groß darum Alarm gemacht wird. Mhm. Und wir möchten an diesem Tag der Hausarztmedizin gemeinsam mit dem Bundesverband, mit den anderen Landesverbänden der Hausärztinnen und Hausärzte darauf aufmerksam machen, welche Leistung in der ambulanten hausärztlichen Versorgung vollbracht wird, was Hausärztinnen und Hausärzte gemeinsam mit ihren Praxisteams, die ja da genauso wichtig in der Versorgung sind, ohne die es gar nicht geht, welche Leistung dort vollbracht wird und auch darauf hinweisen, wo wir Probleme sehen und welche Lösungsansätze es dort geben kann.
Du hast es schon gesagt, ein Drittel der circa, was haben wir, 1200 Hausärztinnen und Hausärzte in MV sind fast im Ruhestand und gerade im ländlichen Bereich, Sie kennen das auch, es ist nicht ganz so einfach, Nachfolger zu finden. Also muss man jetzt sagen, das Glas ist halb voll, es ist halb leer oder gar undicht?
Naja, es ist halb voll, also so würde ich es tatsächlich bezeichnen, aber es ist wie so häufig, es wird nicht die eine Lösung geben, um die Medizinstudentinnen und Studenten dazu zu bekommen, jetzt alle Hausarzt zu werden. Das ist auch unrealistisch und trotzdem finde ich diesen Aktionstag auch deswegen so wichtig, weil darauf nochmal extra das Augenmerk gelegt wird. Ich glaube schon, dass es nach wie vor auch junge Leute gibt, die eine solche Art von Arbeit sich vorstellen können. Wir haben ja die Landarztquote im Land eingeführt. Können also einige Studienplätze konkret für diejenigen vergeben, die sich dann auch verpflichten, später im Land zu bleiben, eine Hausarztpraxis dort zu übernehmen. Und die ersten Rückmeldungen derjenigen sind, wenn sie selber aus dem Land kommen, wenn sie selber ländlich aufgewachsen sind, wenn sie vielleicht schon familiär Kontakt zu Hausarztpraxen hatten, dann sind sie auch eher bereit, in diesem Bereich zu arbeiten, was für mich im Umkehrschluss heißt, all diejenigen, die eben nicht aus Mecklenburg-Vorpommern kommen, in der Kleinstadt aufgewachsen sind oder ähnlich, die müssen wir dazu bringen, in diesem Bereich zumindest einmal sich umzuschauen. Es muss in der Ausbildung Teil sein, da mal reinzuschnuppern, um wirklich entscheiden zu können, ist das nicht auch was für mich.
Es gibt ja auch kreative Ansätze für die Nachwuchsgewinnung. Beim Hausärztetag, immer am ersten Advent, alljährlich, gibt es ja dieses Speed-Dating. Wie läuft das? Wie wird das angenommen? Wie geht es dann weiter danach?
Also das Speed-Dating ist ein Format gewesen bisher, in dem quasi abgebungswillige Hausärztinnen und Hausärzte auf junge, interessierte Kolleginnen und Kollegen treffen, dass die sich wirklich in kurzer Zeit austauschen können, ein paar Informationen über die Praxis erhalten können und auch die Abgeber Informationen von den Ärztinnen und Ärzten bekommen können und im Idealfall finden sich dort Pärchen, die zueinander passen und wo es denn zu einer Praxisübergabe oder zunächst erstmal zu einer gemeinsamen ärztlichen Tätigkeit kommt.
Und ist das messbar oder gibt es da Rückmeldungen, wie erfolgreich sowas ist?
Messbar insofern, dass wir jetzt Rückmeldungen über erfolgreiche Praxisübernahmen haben, noch nicht, aber das Format ist so, dass es sowohl von den älteren als von den jüngeren Kollegen und Kollegen gut angenommen wird. Und das, Frau Driese sagte ja gerade, Landarztquote ist ein Baustein und so ist auch Speed-Dating ein Baustein. Und zur Landarztquote, Sie sagten ja auch, es ist wichtig, dass die Studierenden mehr mit der Allgemeinmedizin und mit der ländlichen Versorgung in Kontakt kommen. Und insofern, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern war das erste Land, das die Landarztquote eingeführt hat. Insofern wäre jetzt vielleicht wieder ein Zeit für einen Impuls aus Mecklenburg-Vorpommern, denn wir warten ja seit Jahren auf eine Reform der ärztlichen Approbationsordnung, also der rechtlichen Grundlage für das Medizinstudium, die den Namen trägt Masterplan 2020. Das zeigt ja auch schon, dass wir schon 4 Jahre in Verzug sind. Und in diesem Masterplan soll es mehr Kontakt für Studierende zur Allgemeinmedizin geben. Allgemeinmedizin soll ein Pflichtprüfungsfach werden. Und was ich auch für ganz wichtig halte, ist, dass im letzten Studienjahr, das ja das praktische Jahr, das bisher in Tertiale, also in 3 Abschnitte geteilt ist, soll in 4 Abschnitte geteilt werden und ein dreimonatiger Pflichtabschnitt in der ambulanten Versorgung. Nicht nur Allgemeinmedizin, sondern überhaupt in der ambulanten Tätigkeit, dass Studierende dort sehen, wie ambulant versorgt werden. 95% der Patienten werden nämlich ambulant versorgt und nicht in stationären Einrichtungen, wo die meiste Ausbildung passiert. Mhm. Und vielleicht Verein Segel setzen ist ja das aktuelle Motto. Also Frau Drese, Frau Martin und Sie können da vereint ein Segel setzen und einen Flock einschlagen und einen wichtigen Impuls aus MV geben.
Gab es da schon sowas wie einen Stapellauf, wenn wir schon mal dabei sind?
Ja, also die Gespräche zwischen dem Wissenschaftsministerium und uns zur Frage Approbationsordnung, natürlich, die laufen. Mir schwebt ja auch immer noch vor, dass wir die Landarztquote noch besser ausreizen können. Momentan ist es so, dass 20% der Studienplätze vergeben werden können für diese Landarztquoten, Studentinnen und Studenten, für ausländische Studenten und für Studenten mit einem Handicap. Und leider ist es so, wenn, ich sag mal, von einer dieser 3 Varianten nicht genügend Studenten da sind, dann gehen die Plätze wieder in den normalen Topf und werden nach dem Numerus Clausus vergeben. Mir wäre lieber, wir kommen irgendwann dahin, diese 20% immer auszureizen und dann eben mehr für die Landarztquote tun zu können oder sogar zu erhöhen und dann irgendwann auch mal zu gucken, brauchen wir eine Facharztquote, brauchen wir eine Zahnarztquote. Hm. Also möglichst ja auch Studentinnen und Studenten, die schon mit Mecklenburg-Vorpommern verbunden sind, hier im Land zu halten und nicht nur nach Numerus Clausus zu entscheiden. Dann kann man in Rostock studieren, aber wenn man seinen Bezug woanders hat, dann wird die Chance auch gering sein, hier danach zu bleiben.
Also Landarztquote, Speed-Dating sind also Bausteine, wie schon erwähnt. Ein weiterer Baustein könnten Gesetzesänderungen sein. Unser Bundesgesundheitsminister hat im Januar sich ja getroffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Hausärzte, hat viele Verbesserungen versprochen. Unter anderem gibt es inzwischen auch einen Referentenentwurf zum Thema keine Budgetierung mehr bei Hausärztinnen und Hausärzten. Mhm. Was bedeutet das?
Das klingt zunächst erstmal gut. Also es hört sich danach an, dass es nicht mehr ein Budget gibt für ein Quartal. Und ich sag mal, wenn das ausgereizt ist, aber noch Patienten kommen, die irgendwie eine chronische Erkrankung haben, dann in dem Budget schon abgegolten werden sein müssen. Trotzdem muss man auf all solche Dinge, die in der ganzen Bundesrepublik gleich gemacht werden, schon mit einem kritischen Länderblick drauf gucken. Und bei uns ist es gar nicht das Problem, dass das Budget irgendwie die Reglementierung ist, sondern unsere Hausärztinnen und Hausärzte haben im Bundesvergleich unheimlich viele Patientinnen und Patienten in so einem Quartal zu behandeln, aber würden von der Budgetierung an sich gar nicht so sehr profitieren. Also hier sind die Praxen voll. Da ist diese Frage der Bezahlung eher eine, die wir kritisch sehen. Und so ist das in der Gesundheitspolitik ganz häufig. Also alles, was über das Bundesgebiet gleich gemacht wird, müssen wir immer noch mal in den einzelnen Regionen kritisch betrachten. Und es ist eben ein Unterschied, ob ich ein Hausarzt bin in Hamburg, wo in meiner Straße noch 5 andere sitzen und ich am Ende des Monats hoffen muss, dass noch jemand kommt. Oder ob ich so wie in Mecklenburg-Vorpommern überrannt werde von Patientinnen und Patienten, weil wir in der Fläche eben weniger Ärzte haben und die dann auch gut zu tun haben. Also von daher bin ich bei dieser Budgetierung, als ich das erst gehört habe, dachte ich, okay, es leuchtet mir ein. Wenn man dann mit dem Hausärzteverband, mit unserer kassenärztlichen Vereinigung sich das im Detail anguckt, dann ist das ein Punkt, den wir eher kritisch sehen aus Mecklenburg-Vorpommern heraus.
Wie ist Ihre Perspektive dazu?
Also ich kann da zustimmen. Mhm. Es werden ja derzeit auch aus den Geldern der Krankenkassen Strukturmaßnahmen zum Beispiel finanziert. Und da müssen wir ganz doll darauf achten, dass diese Strukturmaßnahmen nicht in einer sogenannten Entbudgetierung, die erstmal sehr, sehr gut klingt, untergehen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, die große Überschrift über dem Gesetz von Karl Lauterbach lautet ja Stärkung der hausärztlichen Versorgung in Zeiten von Ressourcenmangel. Und jede Maßnahme, die dort jetzt vereinbart wird, muss genau unter dieser Überschrift betrachtet werden. Und insofern sind die weiteren Maßnahmen, die noch vorgeschlagen werden, also Jahrespauschale, Vorhaltepauschale, genau. dass wir nicht einem Honorarsystem folgen müssen, Patienten in die Praxen zu bestellen, um die Praxen überhaupt finanzieren zu können, sondern dass wir mehr auf den medizinischen Bedarf achten können und, was wir vorhin auch schon angesprochen haben, einen Bonus für Patienten, für die Teilnahme an der hausarztzentrierten Versorgung, um diese Steuerungsfunktion durch Hausärztinnen und Hausärzten stärker ausüben zu können.
Diese 30 Euro oder was ist
das? Genau, ja. Dass die Patienten, wenn sie sich freiwillig in einen Vertrag zur hausarztzentrierten Versorgung einschreiben, bei einer Hausärztin oder einem Hausarzt, zu dem sie immer zuerst gehen, bekommen sie diesen Bonus und dann kann auch die Steuerungsfunktion überhaupt erstmal wirksam werden.
Dann gibt es noch dieses Wortungetüm Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz. Da ist die Abkürzung viel schöner, GVSG. Was verbirgt sich dahinter in dem Zusammenhang mit der Thematik?
Naja, also gestartet sind wir bei dem Gesetz mit der Frage Gesundheitskioske. Da ging es mir nun so, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, was soll ich damit in Mecklenburg-Vorpommern? Wir brauchen eher was Aufsuchendes. Dann haben wir aber mit einem Gesundheitskiosk in Neubrandenburg sind wir gestartet. Mhm. Da war ich von dem Konzept so zumindest so wie die Neubrandenburger das aufziehen, deswegen überzeugt, weil das verbindet, also ich sag mal so wie wir das kennen, eine Gemeindeschwester mit gemeinsam mit dem Gesundheitsamt. Also es wird Blutdruck einfach kann dort gemessen werden, es wird geguckt, wie der Impfstatus ist. Ich glaube schon, dass das zu einer Entlastung führen kann. Also war ich innerlich darauf eingestellt, gut, wir haben unser Konzept, wir wissen, wie wir das mit den Gesundheitskiosken machen. Jetzt sind die aus dem Gesetz rausgeflogen. Ja, genau. Das zeigt so ein bisschen, ja, also Planung ist da nicht ganz so gut. Also das, was von dem Gesetz jetzt übrig bleibt, sind zumindest nicht die großen Würfe, die ich jetzt im Kopf habe, dass wir die unbedingt brauchen.
Mhm. Wollen Sie dazu was sagen? Sonst hätte ich auch noch.
Wir haben das schon sehr kritisch gesehen, okay. die Kioske. Wir hatten Sorge, dass dort eine Parallelstruktur, vor allem auch zu hausärztlichen Praxen, aufgebaut wird und dass uns Personal Konkurrenz entsteht. Die medizinischen Fachangestellten braucht man sowohl im Kiosk als auch in den Hausarztpraxen, auch in den ambulanten Facharztpraxen. Und in Neubrandenburg ist ja auch eine medizinische Fachangestellte, die dort arbeitet, die jetzt nicht in einer Hausarztpraxis arbeiten kann. Und das hat uns schon Sorge gemacht, diesen Aspekt, auch Sozialarbeit leichter Zugang zu machen, den zugänglich zu machen, das finden wir schon gut. Aber da wäre es doch so, dass eine Lösung, dass zum Beispiel Sozialarbeiter in größeren Praxen angestellt werden können oder dass die dort bei mehreren Praxen wechselseitig Sprechstunden anbieten. Ich glaube, das würde uns entlasten, vor allem in der Beratung zu sozialen Fragen. Aber Kioske haben wir sehr kritisch gesehen und wir sind froh, dass die nicht kommen.
Entlastung sollte es auch durch Agnes geben, durch Vera, Eva. Jetzt ist Erwin da oder soll kommen. Also Modellprojekte, die häusliche Versorgung verbessern sollen, Medizinerinnen entlasten, den Pflegeberuf im besten Fall auch noch aufwerten. Also über ärztliche Aufgaben werden übertragen. Du hast das miterlebt bei dem Vera Care Programm.
Genau.
Bist du von Neubuku aus ja. Weiß gar nicht mehr, wer da.
Ich habe richtig die Gemeindeschwester begleitet.
Zu den
Besuchen. Das ist mir auch, das war ein Termin, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Genau. Ja, das war schon beeindruckend. Ja. In zweierlei Hinsicht. Also zum einen dieser soziale Aspekt. Wenn man dort in den Wohnungen der Leute ist, dann erzählen sie einem natürlich nicht nur die Dinge, die jetzt gerade gesundheitlich anstehen, sondern auch all die anderen Probleme. Deswegen glaube ich schon, einen Gesundheitskiosk kriegen wir jetzt nicht, aber den Gedanken, so aufsuchende Sozialarbeit auch mit dem Vertrauen zu ärztlichem, medizinischem Personal zu verbinden, der ist, glaube ich, ganz groß. Und ansonsten muss ich sagen, die Schwester, mit der ich da unterwegs war, also mein lieber Herr Gesangsverein, die war echt tough.
In Berlin, in Brandenburg und auch bei uns in MV soll das jetzt ausgerollt werden. Ich glaube, Anklam, Hafnet.
Das Hafnet macht damit, ne? Ja, das ist ein Modellprojekt.
Ja.
Ich muss mal sagen, für mich muss das gar nicht mehr modellhaft ausprobiert werden. Die Krücke mit, man macht es jetzt erstmal mit Modellprojekt, ist auch notwendig, bis wir so eine Struktur wirklich in die Regelversorgung bekommen. Ich glaube aber letztlich müssen wir uns ehrlich machen, welche ärztlichen Aufgaben kann man an nicht ärztliches Personal guten Gewissens delegieren. Da gehören viele Dinge dazu, die eine Gemeindeschwester erledigen kann und der Hausarzt dann einmal im Monat oder wie auch immer es angezeigt ist, noch zum Hausbesuch da unterwegs ist. Das ist schon eine gewisse Entlastung, aber es muss eben auch über das Regelsystem finanziert werden. Deswegen hoffe ich, dass Erwin jetzt wirklich die Ergebnisse bringt, die unsere Position gegenüber den Krankenkassen dann auch stärkt, zu sagen, alle Seiten haben was davon. Die Hausärztpraxen, weil sie entlastet werden und mehr Zeit in der Praxis für Patienten haben, die dorthin kommen. Die Patienten, weil sie einen kurzzeitigen, nahen Kontakt auch in ihrem Wohnumfeld haben und dort Blutdruck kontrolliert werden kann. Ich weiß, es wurde sogar Blut abgenommen, als wir da unterwegs gewesen sind.
Ja.
All die Dinge, Wunden angeguckt und so weiter, die können im kurzen Zeitraum gemacht werden, ohne dass die Praxis dann immer zugemacht werden muss, weil der Arzt, die Ärztin gerade unterwegs ist und letztlich aber auch den Krankenkassen einen Vorteil bringt, weil eben klar ist, dadurch wird auch bei ihnen ein Mehrwert erreicht, weil die Leute da eingesetzt werden, wo sie wirklich gebraucht werden. Bisher sind diese Sachen immer sehr schwierig gewesen, aus dem Modellprojekt heraus in die Regelfinanzierung zu kommen. Ich hoffe, dass uns das mit Erwin gelingt.
Ist also die medizinische Versorgung letztlich Teamsport?
Auf jeden Fall. Ja. Also Das muss man sagen, dass die Versorgungsassistentinnen in der Hausarztpraxis Vera oder die nichtärztlichen Praxisassistenten NEPA schon jetzt eine wichtige Rolle in den Praxen spielen. Nicht nur in den Hausbesuchen, sie haben ja Kompetenz erworben, die sie natürlich bei Hausbesuchen besonders sichtbar ausüben können. Aber auch in den Praxen sind sie natürlich enorme Unterstützung, können viel vorbereitend und dort sehr arztentlastend wirken. Und auch der Beruf einer medizinischen Fachangestellten wird natürlich dadurch erheblich aufgewertet. Ja. Die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter gibt es auch einige, die diese Qualifikation haben, werden selbstbewusster, können selbstbewusst Entscheidungen treffen. Also es ist schon enorm wichtig, auch dieses Personal weiterzuentwickeln. Wichtig aus unserer Sicht ist immer, dass es Strukturen sind, die aus den Praxen kommen. Dass es also keine vermeintlich unabhängigen Gemeindeschwestern dann gibt. Da erleben wir es häufig, dass dann doch Unsicherheit besteht, was will der Arzt denn nun? Und dass dann eher nochmal ein ärztlicher Hausbesuch zur Sicherheit bestellt wird. Und das haben wir, wenn die Mitarbeiterinnen aus unseren Praxen kommen. Ich kenne meine Mitarbeiterin, ich weiß, wenn die sagt, ich war da, heute ist alles in Ordnung oder es gab einen Anlass, das habe ich besprochen, dann kann ich mich auf sie und ihre Qualität, ihre Aussage verlassen. Und das ist aus unserer Sicht wichtig, dass das so diese Anbindung an Praxen bleibt.
Bevor wir gleich zum gemütlichen Teil kommen, da hat es für mich gemütlich. Noch eine Frage, wie nehmen Sie das wahr? Man hört immer mal wieder, ja, ich finde keinen Hausarzt, überall Aufnahmestopp, was soll ich machen? Was hören Sie so von Kolleginnen und Kollegen, wie ist die Situation so in der MV tatsächlich? Ist das wirklich schwierig oder eher Pech dann?
Also wir haben ja schon festgestellt, dass es in allen Praxen gut zu tun gibt und es keinen Konkurrenzkampf um Patienten und Patienten gibt. Und da müssen wir jetzt auch diese Steuerungsfunktion auch insofern wirken lassen, dass sich jeder Patient nur für einen Hausarzt entscheidet. Wir erleben das immer wieder, dass sich dann eine Zweitmeinung geholt wird, nicht nur beim Spezialisten, wenn es einen Befund am Herzen gibt, dass man sagt, ich möchte gerne noch einen zweiten Kardiologen fragen, sondern auch, dass zwei, zum Teil drei verschiedene Hausärzte an einem Patienten arbeiten. Und das ist weder für den Patienten gut und auch für die Versorgung nicht gut. Und da sollte strukturell eingegriffen werden, dass es nicht zu einem weiteren Mangel kommt. Und was natürlich, ich sagte ja vorhin, Bürokratie ist das, Telematik, ja, wenn Sie eine Hausärztin, einen Hausarzt die Laune verderben wollen, fragen Sie einfach mal, wie läuft die TI so?
Kennen wir, ne?
Und die Falten kommen auf die Stirn. Und ungefähr 30% unserer Zeit müssen wir aufwenden für nichtärztliche Tätigkeit. Und wenn wir das da 30. schaffen, das zu reduzieren, dann haben wir auch mehr Zeit für die Patientenversorgung. Das ist ja das, was alle Hausärztinnen und Hausärzte machen wollen. Wir haben Medizin studiert, um Versorgung zu machen und nicht um TI-Kanäle wiederherzustellen.
Ja. Ich sehe Schmunzeln am Tisch. Das passt zur nächsten Kategorie.
Noch schmunzeln wir,
ja. Ja, noch schmunzeln wir. Wir kommen nämlich jetzt zu
entweder oder.
Hatten wir länger nicht. Nun ist es wieder soweit. Sie kennen das vielleicht auch nicht. Sie kennen das, Sie nicken.
Ich kenne das.
Sie kennen das. Steffi kennt das natürlich auch. Es geht um, ja, man muss sich entscheiden zwischen zwei Begriffen. Ohne, dazwischen gibt es nichts. Also relativ schnell.
Okay.
Antworten. Jede hat 6 Versuche.
Mit welchem Opfer von uns startest du?
Das ist die Frage. Also Stefanie oder Stefan? Ich weiß es nicht. Ladies first.
Okay, leg los.
KV oder Ärztekammer?
Das ist ja eine lustige Frage. Ja. Ich weiß, dass du mich zwingst, was zu beantworten. Ja. Tatsächlich bin ich bei der Ärztekammer schon häufiger am Mikrofon gewesen. Weil man das kennt, wählt man es aus. Ärztekammer.
Trompete oder Posaune?
Tatsächlich Trompete.
18. oder 30. Geburtstag?
Da ich stramm auf den 50. zugehe, würde ich jetzt natürlich 30. Geburtstag sagen. Nämlich, dass mit 16 gefragt hättest, wäre meine Antwort noch anders gewesen. Also 30.
Okay. Videosprechstunde oder Praxisbesuch?
Immer lieber Praxisbesuch. Trotzdem glaube ich, Videosprechstunde wird in der Zukunft eine Ergänzung sein.
Muttertag oder Kindertag?
Oh, also ich erwarte auch von meiner Mutter zum Kindertag ein kleines Geschenk. Zum Muttertag von meinen Kindern, Muttertag.
Okay, der ist tatsächlich
jetzt
in diesem Moment.
Genau, also falls Sie heute noch nichts besorgt haben, am Sonntag, an dem wir ausstrahlen, jetzt ist höchste Zeit.
Lacoste oder Lagos?
Auch das ist schwierig. Mhm. Aber da das Lagos natürlich die nachgeordnete Behörde des Sozialministeriums ist, Lagos. Mit Lacoste arbeiten wir bei Suchtthemen aber auch ganz eng zusammen. Da würde uns das Lagos weniger helfen. Also okay. Es hat beides seine Berechtigung, aber das Spiel ist ja so fies, dass ich mich immer entscheiden muss. Lagos.
So, Herr Zutz.
Oh Gott sei Dank, ich habe es geschafft.
Ja.
So, Herr Zutz.
Es gibt dieselbe Frage, einmal eingangs gleich KV oder Ärztekammer.
Das sind für mich beides wichtige Körperschaften, Schwesternkörperschaften. Da kann ich mich nicht entscheiden.
Das geht aber gar nicht. Das geht wirklich, das haben wir noch nie. Steffi, sag doch mal was.
Naja, dann nehmen Sie die KV. Ich habe die Ärztekammer schon, sind alle gut bedient. Ja?
Okay, dann machen wir das so. E-Rezept oder E-Zigarette?
E-Rezept.
Karl Lauterbach oder Jens Spahn?
Das sind natürlich zwei Minister, die viel Aufwand und Veränderung in den hausärztlichen Praxen, überhaupt in der ambulanten Medizin verursacht haben. Tatsächlich habe ich im Moment die Hoffnung, dass bei Karl Lauterbach die Auswirkungen positiver sein könnten.
Mhm. Also,
eher im Moment.
Okay. Ist eine Antwort.
Karl Lauterbach.
Gut.
Vielleicht.
Ja, alles klar. Privatpatient oder Kassenpatient?
Das spielt in der hausärztlichen Versorgung tatsächlich überhaupt keine Rolle. Die Vorstellung ist ja immer so, dass man mit einem Privatpatienten mehr verdient oder mehr Umsatz macht. Wer Privatpatient selber ist, der wird sehen, die Rechnungen vom Hausarzt, die sind ein Bruchteil des für spezialisierte Untersuchungen. Deswegen sage ich immer, wir behandeln Privatpatienten genauso gut wie unsere Kassenpatienten und würde im Zweifel für einen Kassenpatienten mich entscheiden.
Mhm. Hypochonder oder Arztverweigerer?
Das sind ja gleich zwei
Problemfälle
auf der einen oder anderen Seite. Da ist tatsächlich der Hypochonder ja anspruchsvoller, weil es da geht, Fehlversorgung und Überversorgung zu verhindern, dann würde ich mich für den Hypochonder entscheiden.
Letzte Frage, Wadenwickel oder Fiebersaft?
Das finde ich eine sehr gute Frage und möchte mich hier für die Wadenwickel entscheiden, weil die tatsächlich in der heutigen Zeit so ein bisschen untergehen, weil wir denken, für jedes Problem oder für jede körperliche Veränderung, für jedes körperliche Unwohlsein brauche ich ein Medikament und man kann mit Wadenwickeln, die natürlich aufwendig sind und auch für die Kinder ja vor allem nicht immer so angenehm sind, kann man durchaus in einer Stunde die Temperatur um 1 Grad senken, ohne dass man Medikamente braucht.
Hm, das wusste ich nicht.
Ja, du Hypochonder.
Ja.
Stimmt. Und es geht auch mal mit dem Wadenwickel.
Ja. Okay, dann sind wir durch. Ne? Wir podcasten, bis der Arzt kommt, müsste man heute sagen. Danke fürs Mitmachen.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für Ihre Einladung.
Ja, gern. Was sagen wir noch?
Achso. Willst du nicht das immer sagen?
Hm? Mit der Mailadresse?
Ja.
Also Kritik, Anregungen, vielleicht sogar Fragen fürs Quiz, Lob gar auch möglich, bitte an podcast@sm.mv-regierung.de dahin. Ja, und ansonsten danke fürs Zuhören.
Auch von mir, tschüss und vielen Dank nochmal, Herr Zutz. Hat wirklich große Freude gemacht und Ihnen allen heute ein schönes Podcast hören und einen tollen Muttertag.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Die Drese. Der Podcast der Ministerin.